Was er sieht, bestätigt die langsam anschleichende Angst, die sich in den letzten Minuten über die beiden Brüder gelegt hat. Ihre Mama ist tot. Sie liegt leblos auf dem kalten Kellerboden und atmet nicht mehr. Und auf der anderen Seite finde ich das so, so tragisch, dass diese Familie nur das Beste wollte und wirklich sich großherzig verhalten hat, den Jungen ein eigenes Kind aufzunehmen und dann sowas als Dank zu bekommen.
Bis es dann 1944 zu einem tragischen Fall kam, das ist, glaube ich, so der erste Knackpunkt in Rosemaries Leben, wenn nicht der Knackpunkt, und zwar wurde sie im Alter von 11 Jahren von einem 18-jährigen Nachbarsjungen vergewaltigt. Hi Bettina.
Hi Gabriel.
Na, wie geht's? Gut?
Ja.
Ist ja ein bisschen länger her, dass wir uns das letzte Mal in diesem Rahmen gehört haben.
Ist ein bisschen länger her, länger als geplant, könnte man auch sagen.
Ja, dafür müssen wir uns, glaube ich, entschuldigen. Vor einem halben Jahr schon ein Podcast versprochen, die zweite Staffel. Ist einiges dazwischen gekommen. Wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen zu kämpfen mit unseren Fällen, weil die immer ein bisschen umfangreicher wurden. Und natürlich die anderen Projekte, mit denen wir auch hier bei uns arbeiten, hatten wir auch sehr viel zu tun.
Ja, hat länger gedauert, als wir wollten, aber ich meine, besser spät als nie, sagt man doch.
Wie lief's denn bei dir? Hast du irgendwelche Kriminalgeschichten erlebt?
Erlebt? Wow. Ich konsumiere ja nur sehr viel True Crime und da wird der Markt ja auch immer breiter, was ich sehr begrüße. Also schießt ja ein Podcast nach dem anderen aus dem Boden.
Das stimmt. Und das ist, glaube ich, für meinen Fall auch was Besonderes, weil den Fall, den ich mir eigentlich für heute ausgesucht habe, da gibt es auch so unfassbar viel schon.
Ach echt?
Wo ich mir auch nicht anmaßen würde, da irgendwie in Konkurrenz zu treten. Aber ich habe versucht, da irgendwie ein gutes Mittel zu finden. Ich habe aber tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt habe, einen Kriminalfall erlebt. Und zwar wurde ich ausgeraubt.
Nein, in Südafrika.
Nee, in blöderweise in Paris, wo ich früher relativ oft war, weil ich da als Reiseleiter gearbeitet habe. Der Raub ist nicht geglückt, das schon mal vorab. Also wir hatten da so ein Airbnb in einem Vorort und dann sind wir zur Metro gegangen und mit noch einem Kinderwagen in der Hand, und während wir da die Treppen hochgestiegen sind, wollte mir ein Kollege das Handy aus der Hosentasche ziehen. Habe ich natürlich bemerkt und habe mir den Kollegen geschnappt, habe ihn nicht verstanden, was er wollte. Habe das Handy wieder an mich genommen und dann ist er abgehauen. Aber wer, schon ziemlich dreist.
Wer klaut denn heutzutage noch iPhones? Also
ja, und vor allem während man einen Kinderwagen in der Hand hat, ne? Das Witzigste war, wir waren in waren auch in Disneyland, weil meine Freundin wollte da unbedingt hin und Tochter auch und dies, das. Und da waren wir in einem dieser Hotels da und da gab es draußen eine Hüpfburg und voller Kinder. Und dann wurde es schon abends und dann kam so ein Kollege und der hat von dieser Hüpfburg einfach dieses Gebläse rausgenommen.
Nein.
Und diese Hüpfburg ist so Stück für Stück in sich zusammengebrochen und die ganzen Kinder da drin haben angefangen zu schreien. Alter Schwede. Das war eigentlich auch schon ein Verbrechen, was da abgegangen ist.
Okay.
Also wirklich so viele bizarre Sachen, wie ich in diesen 3-4 Tagen Paris erlebt habe.
Ja, manche Städte oder auch einfach nur manche Zeiten sind
verrückt. Ja, die Welt ist auch hat sich weitergedreht, ist ein bisschen verrückter geworden, glaube ich, noch seit unseren letzten Aufnahmen. Wir hatten ja zwischendurch eine Spezialfolge mit Richard aufgenommen, du und Richard. Richard wird auch diese Staffel wieder dabei sein und wir haben nochmal jemanden anderes dazu geholt, Johannes, der wird auch eine Folge aufnehmen. Also ihr merkt schon, jetzt wird sich einiges ändern. im Rahmen dieser zweiten Staffel. In unseren Augen nur zum Positiven. Absolut. Ansonsten wird sich inhaltlich, glaube ich, nicht viel ändern. Wir haben wieder spannende Fälle für euch parat. Ja, wollen wir direkt anfangen? Willst du anfangen mit deinem Fall?
Ja, kann ich gerne machen. Es ist warm und ein bisschen schwül am 20. Juli 1955 in Brauweiler. Ein Tag im Hochsommer, wie wir sie ja auch ständig hier erleben mittlerweile. Die 47-jährige Marie M. überlebt den Tag nicht, denn kurz nach dem Mittagessen stirbt sie in ihrem eigenen Haus. Schon gespannt?
Ich denke mir gerade, was das mit unserer Abtei zu tun haben könnte.
Ja.
Also ich bin sehr gespannt.
Okay. Ja, heute wird es auch irgendwie besonders spannend, meiner Meinung nach. Denn ich bewege mich auch richtig in, ja, so klassische True-Crime-Gebiete.
Danach hört es sich definitiv an.
Ja. Ja, wir besprechen einen Mord und der war auch noch gar nicht so lange her. Wir sind also schon in der Bundesrepublik und reisen knapp 70 Jahre in die Vergangenheit. Und da das so nahe ist und teilweise die agierenden Personen auch damals noch recht jung waren und eben auch die Nachkommen und Angehörigen noch leben könnten, habe ich die Namen alle geändert. Also das könnte man jetzt so nicht wiederfinden, denke ich. Kurt Erich Klein wird im Oktober 1937 als ältester von 4 Kindern in Wuppertal geboren. Er ist nicht einmal 2 Jahre alt, als sein Vater von der Wehrmacht eingezogen wird. Einige Zeit später erleidet sein Vater eine Hirnverletzung im Krieg, woraufhin er zwar nach Hause zurückkommt, aber da kann er weder Geld verdienen noch seinen Anteil am Leben der Kinder nehmen. Kurt Erich wird noch in Wuppertal eingeschult, doch schon wenige Wochen danach wird die Familie im Krieg nach Thüringen evakuiert, wo sie dann bis zum Kriegsende bleibt. Zurück in Wuppertal fängt Kurt schon mit 10 Jahren an, kleinere Diebstähle zu begehen. Er ist keine 14, als er in vorläufige Fürsorgeerziehung genommen wird. Seine Eltern wollen das nicht, doch als er wenig später bei mehreren Diebstählen erwischt und von der Polizei aufgegriffen wird, kommt er ins Erziehungsheim Oberbier. Er bricht da häufig aus, schafft jedoch trotzdem den Volksschulabschluss und beginnt seine Lehre zum Buchdrucker, weil das derselbe Beruf ist, den auch sein Vater ausgeübt hat. Er hört jedoch auch dabei nicht auf, aus dem Heim auszubrechen und es folgen immer wieder Diebstähle, sodass er Mitte 1952, da ist er fast 15, nach Brauweiler kommt. Hier beginnt er eine Lehre als Schriftsetzer. Brauweiler war zu der Zeit ja noch Arbeitsanstalt und hatte ein Fürsorgeheim hier angeschlossen. Ende 1953 beantragen Kurts Eltern die Entlassung ihres Sohnes, der vorübergehend stattgegeben wird. Doch als der inzwischen 16-Jährige dann wieder rückfällig wird, wieder Diebstähle begeht, muss er wieder zurück nach Brauweiler. Es ist dann inzwischen 1955 und Kurt Erich nähert sich der Volljährigkeit. Bei einer erneuten Flucht aus dem Heim versucht er in Köln ein Auto zu klauen und als er erwischt wird, versucht er Suizid zu begehen. Kurt Erich kommt daraufhin in die Jugendpsychiatrie und aus der Zeit gibt es ein interessantes Gutachten über ihn. Achtung, Zitat. Ihr Gutachten zeigt auf, dass Klein körperlich und geistig gesund ist, jedoch charakterliche Abartigkeiten aufweist. Er schiebt alle Schuld am Scheitern in seinem bisherigen Lebensweg seinen Eltern zu. Da hatte ich auf jeden Fall ordentlich Gesprächsbedarf, nachdem ich das gelesen hatte. Ich würde jetzt aber erstmal weitermachen und wir können da gerne am Ende nochmal drüber reden. Jedenfalls wird dann gemeinsam mit Brauweiler entschieden, dass Kurt noch eine echte Chance gegeben werden soll. Und dazu soll er eben nicht in dieser Unterbringung untergebracht werden, die diesen Zwang suggeriert, sondern bei einer Pflegefamilie. Dazu bietet sich dann der Außenfürsorger, also ein Erzieher, Wilhelm M. an, der in Brauweiler neben der Abtei wohnt und Kurt Erich von dort auch schon kennt. Auch Wilhelms Frau Marie M. stimmt dem zu und denkt, dass sie und ihre 14- und 17-jährigen Söhne Kurt Erich eine freundliche und stabile Umgebung liefern können. Kurt Erich ist dann nur 17 Tage bei der Familie, als es zum ersten Zwischenfall kommt. Die Familie ist ohne Kurt Erich in der Kirche. Er nimmt sich das Fahrrad des 15-jährigen Armin M. und etwas Geld und radelt damit von Brauweiler nach Wuppertal zu seiner Familie. Er bleibt eine Nacht und kehrt dann wieder nach Brauweiler zurück. Er lehnt das Fahrrad an die Hauswand der Familie M. und klebt einen Zettel dran, in dem er sich entschuldigt und ankündigt, erneut Suizid zu begehen. Die Familie sucht daraufhin die Gegend ab und findet Kurt Erich in einem Heuschober. Sie nehmen ihn erleichtert, dass es ihm gut geht, wieder bei sich auf. Ein Tag, nachdem Kurt Erich wieder bei Familie M. einkehrt, ist der 20. Juli 1955 und damit kommen wir dann wieder zu dem Tag, den ich am Anfang beschrieben habe. Wilhelm und Marie M. stehen früh auf. Wilhelm fährt auf Dienstreise nach Duisburg. Kurt geht ebenfalls zur Arbeit in die Arbeitsanstalt. Marie isst mit ihren Söhnen ein frühes Mittagessen gegen 11.30 Uhr und um 11.45 Uhr kommt Kurt dann zurück ins Haus der Ems. Es gibt Frikadellen, Kartoffeln und Kohlrabi. Kurt sagt, er habe eine Magenverstimmung, sodass Marie beginnt, ihm eine Haferschleimsuppe extra zu kochen. Um 11:45 verlassen die beiden Söhne das Haus, weil sie am Nachmittag Unterricht in Köln haben. Um 13 Uhr geht Marie in ein nahegelegenes Lebensmittelgeschäft. Inhaberin und zwei der Verkäuferinnen sind die letzten Menschen, die Marie noch lebend sehen. Um 14:45 klingelt ein Insasse der Arbeitsanstalt bei der Familie M. Er hatte am Morgen angefangen, im Haus Elektroarbeiten vorzunehmen und wollte die dann nach dem Mittagessen in der Arbeitsanstalt im Haus fortsetzen. Etwa zeitgleich kommt ein Gemüsehändler aus dem Nachbarort bei dem Haus an, der dort etwas abliefern möchte. Die beiden werden aber nicht reingelassen. Niemand reagiert auf das Klingeln und Klopfen. Der Gemüsehändler versucht noch vom Garten aus in die Küche zu schauen, aber er sieht dort nichts und niemanden. Der Insasse geht dann zurück zum Feldtor der Arbeitsanstalt, um dort seinen Meister anzurufen und zu fragen, was er jetzt tun soll. Im gleichen Moment kommt Kurt am Feldtor vorbei. Der Wachmeister, der am Feldtor Dienst hat, fragt Kurt, was bei Familie M. zu Hause los ist. Und er gibt daraufhin an, dass Marie kurzfristig nach Köln in die Schule der Söhne gefahren sei, weil dort etwas passiert sei. Man sieht ihn um 14:45 den Ort in Richtung Löwenich verlassen. Wilhelm und Robert M., kurz Pflegebrüder, haben heute etwas früher schulfrei und kommen um 18 Uhr wieder nach Hause. Sie öffnen die verschlossene Türe und sind schockiert. Das Haus befindet sich im Chaos. Alles ist zerwühlt und chaotisch und sofort ist ihnen klar, ihre Mama hätte das Haus so nie verlassen. Sie versuchen auch in den Keller zu gelangen, aber der ist verschlossen. Ein Schlüssel ist unauffindbar. Robert wird ängstlich und ungeduldig. Er zerschlägt das äußere Kellerfenster und kann zumindest endlich in den Raum hineinschauen. Was er sieht, bestätigt die langsam anschleichende Angst, die sich in den letzten Minuten über die beiden Brüder gelegt hat. Ihre Mama ist tot. Sie liegt leblos auf dem kalten Kellerboden und atmet nicht mehr. Robert läuft zur Anstalt. Er will seinen Vater alarmieren. Er ist jedoch noch nicht wieder aus Duisburg zurück. Robert wird in die Obhut einer Fürsorgemitarbeiterin genommen, während zwei Anstaltsmitarbeiter zum Haus der Familie gehen. Sie brechen mit dem mitgebrachten Werkzeug endlich die Kellertüre auf. Auf den ersten Blick ist klar, Marie M. wurde mit einer Gardinenschnur erdrosselt. Es ist nicht verwunderlich, dass der erste Verdacht auf den Eindringling, in Anführungszeichen, in der Familie fällt. Insbesondere in Wuppertal, wo Kurts Familie wohnt, wird nach dem Jungen gefahndet. Die Überlegungen der Polizei, dort zu suchen, erweisen sich als richtig. Letztendlich müssen sie aber nichts zur Verhaftung des Verdächtigen beitragen. Kurt taucht am 23. Juli, also nur 3 Tage nach der Tat, in der Nähe seines Elternhauses in Wuppertal auf. Er nimmt einen Tag später zum ersten Mal Kontakt mit seinem draußen spielenden Geschwistern auf. Letztendlich folgt er den Bitten seiner Familie, ins Haus zu kommen, aber erst in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli. Am nächsten Morgen fährt Kurts Vater mit ihm dann zur Polizei. Der 16-Jährige wird festgenommen und in Köln verhört. Es steht bald nicht mehr zur Debatte, ob Kurt seine Pflegemutter getötet hat, sondern nur noch, um welchen Tatbestand es sich handelt. Die Staatsanwaltschaft beginnt, wegen Mords zu ermitteln. Das würde voraussetzen, dass Kurt die Tat vorsätzlich und unter Erfüllung von mindestens einem Mordmerkmal begangen hat. Nach Kurt selbst ist die Tat wie folgt abgelaufen. Nachdem die Söhne von Marie M. zur Schule sind, fragt Kurt sie nach einem Paket, das seine Eltern ihm geschickt haben. Marie weigert sich mit der Begründung, dass Kurt nach dem Diebstahl des Fahrrads einige Tage zuvor noch nicht wieder vertrauenswürdig genug sei. Sie lehnt auch nach mehrfacher Bitte von Kurt ab. Schließlich möchte sie die Diskussion unterbinden und bittet Kurt stattdessen, ihr dabei zu helfen, Obstgläser in den Keller zu bringen. Kurt kommt bei dem Gang in den Keller die Idee, Marie M. zu fesseln, das Paket an sich zu nehmen und zu fliehen. Er nimmt die Kordel mit, die aufgrund der Handwerkerarbeiten am Morgen abgenommen wurde und auf einem Beistelltisch liegt, und folgt Marie nach unten. Er springt sie an und würgt sie mit den Händen, bis sie sich nicht mehr bewegt. In diesem Moment klingeln der Elektriker und der Gemüsehändler. Aus Panik und um sie, Zitat, vollständig zu erledigen, schlingt er die Kordel um den Hals und erdrosselt sie. Er durchsucht das ganze Haus und nimmt neben ein wenig Bargeld auch einen Edelsteinring mit. Er verschwindet dann, nachdem die beiden Männer draußen wieder weg sind. Deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, fandest du diesen Tatablauf auch irgendwie nicht so ganz rund?
Das heißt rund. Ich meine, irgendwie fehlt ja dann doch so das klassische Motiv.
Ja, aber wenn der jetzt schon nicht ganz rund vorkam, dann warte mal ab, was die Staatsanwaltschaft noch draus gemacht hat.
Dann schieß mal los. Ja.
Die haben nämlich ihren eigenen Tatverlauf rekonstruiert. Der Tatverlauf, den wir gerade von Kurt gehört haben, lässt ja aufgrund einer Kurzschlussreaktion nach dem Haustürklingeln eher auf Totschlag hindeuten. Das heißt, eine spontane Reaktion nach dem
Kurt. Ja, hätte ich auch gedacht, aus dem Affekt heraus einfach. Ja.
Aber die Staatsanwaltschaft wollte ja auf Mord gehen, weswegen sie Folgendes festgehalten haben. Und das, obwohl eigentlich grundsätzlich in Zweifel gezogen wird von allen möglichen Beteiligten, dass Kurt gar nicht von dem Paket gewusst haben kann. Weil die Eltern haben das ja zu ihm geschickt, und wenn Marie M. das an sich genommen hat, ohne Kurt davon zu sagen, woher soll er das wissen? Aber das wird auch bei der Theorie von der Staatsanwaltschaft ignoriert, diesen Einwurf. Und die haben dann Folgendes gemacht. Es wird davon ausgegangen, dass er die Gelegenheit des Einkaufs von Marie um 13 Uhr genutzt habe, um das Haus nach dem Paket zu durchsuchen. Marie überrascht ihn dann dabei und daraufhin bringt er sie um. Dazu gibt es dann zu einem sehr späten Zeitpunkt, ein Zitat von Kurt, also sehr später Zeitpunkt, nachdem er schon mehrere Monate lang sehr, sehr regelmäßig vernommen wurde. Und das wurde so zu Protokoll gegeben. Es war meine von vorhinein gefasste Absicht, Frau M. auszuschalten und dann mich in Besitz des Paketes zu setzen. Abgesehen von dem Paket ging es mir in der Hauptsache um Geld. Durch diese Aussage ist dann mindestens ein Mordmerkmal erfüllt, Habgier. Und am 27. März 1956 wird das Urteil verkündet, in dem Kurt Erich Klein zu 10 Jahren Jugendhaftstrafe verurteilt wird. Und das ist für Jugendliche auch die absolute Höchststrafe. Der Verurteilte legt keine Berufung ein und tritt seine Haftstrafe sofort an. Nach 7 Jahren wird er dann vorzeitig entlassen, das ja auch nichts Ungewöhnliches. 1993 und 1997 wird Kurt Erich, inzwischen über 50 Jahre alt, zum Wiederholungstäter. In Paderborn und Lippstadt tötet er jeweils eine Frau. 1999 wird er durch neue DNA-Techniken überführt, da er bis 1999 auch regelmäßig Diebstähle vollzieht. Er wird 2000 zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei den beiden Tötungsdelikten wurden kleinere Wertgegenstände bzw. kleinere Bargeldbeträge entwendet. Ein anderes Motiv konnte nie herausgefunden werden. Ja, das ist erstmal der Fall. Ich habe hier an einigen Stellen großen Redebedarf.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichte so endet, nachdem du angefangen hast. Dass da hinter so einer, sag ich mal, tragischen Kindheit ein kaltblütiger Mörder steht.
Ich habe es auch vorhin so nicht gesagt, aber Kurt hat mehrere Geschwister. Und wenn man das so liest, dann kann man schon auch gut vermuten, dass diese Diebstähle, wo er vor allen Dingen Lebensmittel und Süßigkeiten gestohlen hat, gemacht hat, um seine Geschwister zu versorgen. Mit 10 Jahren als Ältester. Auf jeden Fall ganz schön traurig, dass so mein Eindruck davon ist eben, dass es so besonders tragisch ist. Einmal, klar, der Täter, der Kurt, hat es bestimmt nicht leicht gehabt. Und diese, wir können gerne gleich nochmal über Fürsorgenahme sprechen. Da habe ich nämlich mit einem Experten gesprochen und wie sich das so entwickelt hat. Aber das hat ihm mit Sicherheit nicht gut getan, da so getrennt zu werden und so wie ein Sträfling fast behandelt zu werden in dem jungen Alter. Und auf der anderen Seite finde ich das so, so tragisch, dass diese Familie nur das Beste wollte und wirklich sich großherzig verhalten hat, den Jungen ein eigenes Kind aufzunehmen und dann sowas als Dank zu bekommen.
Ja, das ist auf jeden Fall in mehrerer Hinsicht ein sehr tragischer Fall. Man kann sich im Nachhinein nur die Frage stellen, an welche Stelle hätte man da in Kurts Leben eingreifen können, um sowas zu verhindern, ne?
Ja.
Es gibt übrigens, kann ich jetzt schon mal voraussagen, sehr, sehr viele Parallelen zu meiner Geschichte gleich.
Also sollte man vielleicht sagen, dass wir uns nicht abgesprochen haben.
Wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, aber ich habe gerade auch die ganze Zeit gehofft, oh Gott, hoffentlich holt sie jetzt nicht noch mehr aus zum Thema Arbeitsanstalt.
Achso, nee, da habe ich mich ja recht kurz gehalten.
Ja, weil in meinen Augen ist an diese Institution schon ein Verbrechen gewesen. Ja, ja? Also,
auf jeden Fall.
Also sprechen wir gleich drüber.
Ja, diese Fürsorgenahme durch den Staat ging danach noch eine ganze Zeit lang weiter. Ich habe dazu sehr lange ein sehr interessantes Gespräch mit meinem Vater geführt. Der ist Heilpädagoge und war jahrelang Erzieher in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche, das es so auch nicht mehr gibt oder einen anderen Namen hat zumindest. Und der hat erzählt, dass es eben früher möglich war oder sehr, sehr viel leichter möglich war, Jugendliche aus ihren Familien zu holen. Insbesondere, wenn die auffällig wurden und mit kleineren Delikten in Anführungszeichen straffällig wurden. Das waren ja dann keine richtigen Straffälligkeit, sondern es war dann kleinere Diebstähle, für die man, wenn dann eine Buße zahlen muss oder sowas, also keine richtigen kriminellen Aktivitäten, sondern halt so Kleinigkeiten. Aber sobald das eben aufgetreten ist, konnte der Staat relativ einfach eingreifen und die Jugendlichen aus ihren Familien rausholen und über die Unterbringung der Jugendlichen bestimmen. Das ist heute gar nicht mehr so einfach möglich. Also Jugendlichen aus ihren Familien zu holen, ist nur nach extremer Überprüfung der Einzelfälle möglich. Muss gerichtlich angeordnet werden. Das war früher keine gerichtliche Anordnung, das war eine Entscheidung vom Jugendamt. Heutzutage zieht das auch immer die Überprüfung des Sorgerechts mit sich, wenn das passiert. Es war eben so gedacht, dass die Jugendlichen ja durch ihre Vergehen bewiesen haben, dass sie in ihrer eigenen Familie nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und dass diese in einem Heim besser gewährleistet werden kann. Aber diese Heime, da will ich jetzt auch gar nicht über alle Heime gleich urteilen. Ich glaube, je nach Heimdirektor oder so können das vielleicht wirklich angemessene Institutionen gewesen sein. Ich will das jetzt nicht komplett verteufeln. Aber in Brauweiler durch diese Anbindung des Fürsorgeheims an die Arbeitsanstalt wurde dann meiner Meinung nach halt so ein Charakter dieser Institution, der schon sehr gefängnisähnlich war, geschaffen. Und da als 14-Jähriger dann seine Zeit abzusitzen, wenn man sowieso schon keine Lust mehr hat auf gar nichts, dann. Andererseits konnte ich mit dem Fall vielleicht auch so privat so mitfühlen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, mein Vater war Erzieher und der hat seine Jugendlichen geliebt. Er ist ein Mensch, der absolut immer an das Gute im Menschen glaubt. Egal wie viel Scheiße die schon gebaut haben, er hat da immer ganz, ganz tief und fest dran geglaubt und war immer der Meinung, dass jeder Mensch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance verdient. Und er hat da auch Vertrauen reingesetzt. Und zwar so großes Vertrauen, dass wir zum Beispiel mit zum campen genommen wurden. Meine Schwester und ich, wir waren damals, ich glaube, 5 und 9. Wir sind campen gefahren mit meinem Vater und der Jugendgruppe. Mit den schwer erziehbaren Jungs, die schon alles Mögliche verbrochen, in Anführungszeichen, hatten. Und wenn mein Vater irgendwas erledigen musste, hat er den Jugendlichen gesagt, dass sie auf uns aufpassen sollen. Und das haben sie getan. Und deswegen konnte ich so mitfühlen, weil ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt und mein Vater hätte einen von denen auch zu Hause aufgenommen. Einfach, um ihm noch eine Chance zu geben, um sich da so persönlich auch involvieren zu lassen. Und wenn einer von denen das Vertrauen auch so missbraucht hätte wie Kurt, man kann es einfach nicht vorhersehen. Es ist so tragisch, dass so ein Vertrauen und so eine zweite Chance so ausgenutzt wird.
Ja, vor allem stellt sich hier die Frage, was hat ihn getriggert, dieses Vertrauen so zu missbrauchen? Ne?
Ja.
Das kann natürlich schon mit den Bedingungen dieser Anstalt zu tun haben. Ne?
Ich finde auf jeden Fall auch beide Tatverläufe total wirr irgendwie.
Ja, gut, das ist natürlich was anderes, ne? Die Ermittlungsarbeit. Es gibt ja auch keine Überschneidung, würde ich mal sagen, zwischen beiden Theorien. Also wenig. Also es geht ja völlig auseinander.
Außer, dass es halt mit diesem Paket zu tun haben soll. Ich finde Kurts erste Aussage halt noch tatsächlich am ehesten plausibel. Also die wollte mir das nicht rausrücken, dann bin ich sie vielleicht körperlich angegangen und dann hat es geklingelt und ich habe Panik bekommen. Eine Kurzschlussreaktion.
Ja, ich denke halt auch, dass es auf jeden Fall kein kaltblütig geplanter Mord war.
In seiner eigenen Aussage sagt Kurt halt auch, dass er hinter Marie auf der Kellertreppe stand, als ihm die Idee kam, sie zu überwältigen. Und das Ding ist, dass wenn die Staatsanwaltschaft gewollt hätte, hätte sie auch aus der Theorie eine Mordanklage zaubern können. Weil es gibt ja noch mehr Mordmerkmale und eins davon ist Heimtücke. Und das ist halt dann, wenn das Opfer die Tat nicht kommen sehen kann. Also und keine Chance der Verteidigung hat. Das wäre ja in dem Fall auch gewährleistet. Ich denke mal, dass Kurt sich damit da nicht so bewusst war, dass das ein Mordmerkmal sein könnte. Aber das hat die Staatsanwaltschaft ja dann auch nicht so gedreht, sondern halt die Theorie gemacht, die jetzt letztendlich am Ende im Urteil steht, ne? Wo wir jetzt ja auch nicht sagen können, dass das auf gar keinen Fall so passiert sein kann. Ich finde es da irgendwie ein bisschen unplausibel.
Ja, mich beschäftigt auch diese Tatsache, dass das ja dann wiederholt hat, ne? Also zweimal. Das stellt auch diese erste Tat nochmal ein ganz anderes Licht. Ja. Ne?
Obwohl da ja 40 Jahre zwischen liegen. Ne? Das ist natürlich schon auch ein krasser Zeitraum, in dem er entweder nichts gemacht hat oder nicht verurteilt wurde.
Ja, da gibt es bestimmt auch nochmal Theorien, dass er vielleicht auch nochmal was gemacht hat, oder? In den 40 Jahren.
Mir ist tatsächlich nichts untergekommen.
Okay.
Also, ja. Ich finde halt aber auch, also dieses Zitat, das ich vorhin vorgelesen habe, dass zum Ende seiner Vernehmungen, wo er endlich dieses Geständnis gemacht hat, es war meine von vorhinein gefasste Absicht, Frau M. auszuschalten und dann mich in den Besitz des Paketes zu setzen. Abgesehen von dem Paket ging es mir in der Hauptsache um Geld. Das, also, mag ich jetzt Unrecht haben, aber für mich klingt das jetzt nicht nach dem Zitat von einem 16-Jährigen, der...
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also daran habe ich auch gedacht. Und da wird er wirklich als kaltblütiger Mörder dargestellt. Ne?
Ja. Genau. Und das kommt mir irgendwie nicht so vor. Aber dahingehend ja dann auch das erste Zitat, was ich vorgelesen habe. Er ist geistig gesund, er weist jedoch charakterliche Abartigkeiten vor. Da raucht einem ja aus heutiger Sicht auch der Kopf, oder?
Ja, wenn man weiß, was man als Abartigkeiten früher angesehen hat, kann das ja auch, also Sachen, die heute alltäglich sind, waren ja früher auch abarten, ne?
Ja.
Also wenn man den Fall, glaube ich, nicht in dieser Breite darstellt, sondern nur sagt, da ist jemand, der 3 Morde begann in einem Zeitraum von 40 Jahren, er hatte Probleme in der Kindheit, war schwer erziehbar, dann denkt man so, okay, was für ein Vogel, ne? Aber wenn man versucht, diesen Fall aufzuschlüsseln. Wie kam es dazu? Welche Ungereimheiten gibt es? Ne? In welcher Zeit ist das passiert? Also vor 70 Jahren, ne? Da ist eine ganz andere Welt gewesen. Ja. Da kommt man schon ins Grübeln. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Vor allem in welchen Rahmenverhältnissen diese ganzen Sachen passiert sind da, ne?
Ja, es ist halt so doppelt tragisch, ne? Obwohl halt die Tragik für die Familie M meiner Meinung nach das
ja
deutlich überschattet, weil das wirklich einfach sehr, sehr, sehr traurig ist. Und ich nehme auch an, dass die beiden Söhne da wahrscheinlich, wenn sie noch leben, immer noch ja drunter leiden.
Das Interessante ist halt, dass mein Fall eine ähnliche Entwicklung hat, also eine sehr tragische Kindheit, auch Arbeitsanstalt, nur dann ist man in die Opferrolle geraten, nicht in die Täterrolle. Ne? Und es gibt trotzdem relativ viele Parallelen in der Entwicklung dieser beiden Personen, Täter, Opfer. Ne?
Dann haben wir jetzt die perfekte Überleitung geschaffen, oder?
War jetzt auch nicht so geplant. Ich versuche da schon so in meinem Kopf Parallelen aufzubauen. Okay, ich fange einfach mal an. Also es geht natürlich um Rosemarie Nitrebit in meinem Fall. Kennst du, kennen viele, glaube ich. Und als ich mich mit diesem Fall zunehmend auseinandergesetzt habe, wurde mir bewusst, da gibt es schon so viel, auch was Podcasts anbetrifft, Dokumentation im Fernsehen. Allein wenn man den Begriff bei YouTube eintippt, kann man sich tagelang damit befassen, sich mit dieser Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Und na, da wollte ich schon zurückrudern und denke, ach, puh, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Auch dieser Cold Case wird ja schon sehr, sehr oft auf. Also ich kann euch auch zwei Podcasts direkt dazu empfehlen. Zum einen eine Folge bei True Crime Germany, das sind 45 Minuten, sehr, sehr gut aufgearbeitet und da wird eigentlich alles zu diesem Fall in relativer Kürze gesagt. Und es gibt noch einen zweiten Podcast, der heißt Dunkle Heimat, das ist, sind dann mehrere Folgen, sehr stark und sehr gut produziert, mit einigen Längen, wie ich finde, aber ja, ist eigentlich zu diesem Fall auch alles gesagt worden. Ne? Damit ihr aber wisst, also du wirst es wahrscheinlich wissen, was da passiert ist, werde ich das nochmal aufrollen, beziehungsweise auch versuchen, kurz zusammenzufassen, was mit Rosemarie passiert ist. Aber dann in meiner Recherche, um sich mit diesem Fall auseinanderzusetzen, bin ich dann auch zu diesem Thema Arbeitsanstalt gekommen, weil Rosemarie ein ganzes Jahr auch in Brauweiler saß in der Arbeitsanstalt, beziehungsweise hier mehr oder weniger festgehalten wurde. Sie war auch eine tragische Gestalt am Ende, ähnlich wie Kurt, nur halt dann in einer Opferrolle. Und in der Kindheit von den beiden Persönlichkeiten gibt es, glaube ich, viele Parallelen. Also, naja, aber erstmal würde ich sagen, unterhalten uns wir noch mal ein bisschen über dieses Thema Arbeitsanstalt, weil ich glaube, diese Institution hat bei beiden Persönlichkeiten in unseren Fällen jetzt schon einen massiven Eingriff in die Lebensgestaltung. Ja, da stellt sich für mich die Frage, was wäre passiert, wenn es diese Institution nicht gegeben hätte in diesen Formen? Ja, Brauweiler war so eine Arbeitsanstalt, das geht aber in der Geschichte viel weiter zurück. Mach nochmal einen Sprung ins 16. Jahrhundert, da ging es nämlich los mit diesen Arbeitsanstalten, die hießen damals noch nicht so, aber es bestand europaweit so ein Trend, wo man, also die herrschende Schicht, sage ich mal, beschlossen hat, ja, Menschen am Rande der Gesellschaft, das waren Waisen, das waren Behinderte, das waren Landstreicher, irgendwie von den Straßen zu holen. Arbeitserziehung war so ein Begriff halt, ne? Und das erste Arbeitshaus wurde 1555 in London gegründet. In Deutschland war es 1609 in Bremen. Und das war so quasi, ja, die Vorboten von den Arbeitsanstalten. Und naja, man kann auch sagen, so im Endeffekt ein Vorbote vom Kapitalismus, weil man dann eigentlich die Arbeitskraft von Menschen ausgenutzt hat, ne? Und wie kommen wir da nach Brauweiler beziehungsweise zu Klöstern, ja. Wir sind auch im Zeitraum der Reformation, wo viele katholische Klöster aufgelöst wurden. Was macht man mit solchen Räumlichkeiten, die dann leer stehen? Kann man natürlich fremd nutzen, unter anderem auch für Arbeitshäuser. Und das ist dann in Brauweiler im Endeffekt auch passiert, später, viel später, unter Napoleon. Säkularisierung sind wir jetzt, der quasi auch das Kloster Brauweiler aufgelöst hat, die Abtei. Und dort wurde dann ein Bettlerdepot eingerichtet. Und von diesen Depots gab es in ganz Frankreich, also damals war Rheinland französisch, gab es in ganz Frankreich vor der Revolution schon 34 und ja, das war jetzt kein klassisches Arbeitshaus beziehungsweise keine Arbeitsanstalt, sondern das war so ein Mittelding zwischen Zuchthaus, Armenfürsorge, medizinische Verwaltung, auch ein Teil von Wirtschaftsförderung, weil dort wirklich auch Obdachlose eingefangen wurden, mehr oder weniger weggesperrt wurden und zur Arbeit halt auch gezwungen wurden. Das war wirklich schon der Vorbote dieser Arbeitsanstalt, die dann später hier in Brauweiler auch eingerichtet wurde. Das ging dann weiter, als die Preußen dann kamen, 1815 hieß es Korrektions- und Arbeitsanstalt hier in Brauweiler. Ähnliche Funktion, wurden Personen eingesperrt, die Probleme mit dem Alkohol hatten, mit der Spielsucht, Bettlerei, Landstreicher, Schulden hatten, aber auch Prostituierte, wo wir dann schon beim Thema Rosemarie Nitribet sind, ne? Und das hat sich dann weitergezogen bis zum Zweiten Weltkrieg. Naja, es gab diverse Funktionen dann auch im Rahmen dieser Arbeitsanstalt, unter anderem auch während des Nationalsozialismus, die dann ein frühes Konzentrationslager hier eingerichtet haben. Später wurde es Gestapo-Gefängnis. Und Anfang März marschierten dann die Amerikaner hier in Brauweiler ein. Und dann wurden die Anstaltsgebäude auch genutzt als DP Camp, das Auffanglager für Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter. Man muss dazu sagen, dass damals, ja, bis 1948 hier wirklich 2500 Menschen teilweise untergebracht wurden in den Gebäuden der Arbeitsanstalt, die dann nach Gründung der Bundesrepublik auch wieder zur Arbeitsanstalt umfunktioniert wurden. Ja, also das ging tatsächlich bis nach dem Krieg weiter. Und zwar war damals der Träger schon der Vorgänger des LVR, der Provinzialverband Rheinland, dafür verantwortlich. Und im Endeffekt war Brauweiler, beziehungsweise auch die Abtei, die ehemalige Abtei Brauweiler, Arbeitsanstalt bis 1969. Und man muss dazu sagen, dass klar, es wurde schon ein bisschen restauriert und auf Vordermann gebracht, diese Gebäude hier, aber im Endeffekt hat man sich mehr oder weniger nicht richtig um diese Gebäude gekümmert, sondern es wurden einfach nur die Verhältnisse von vor dem Krieg wiederhergestellt. Ja. Das Bemerkenswerte fand ich, dass die Arbeitsanstalt Brauweiler, also bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, neben der Anstalt Rummelsburg in Berlin die größte Arbeitsanstalt war in Deutschland. Und danach, also nach der Gründung der Bundesrepublik, mit Abstand die größte Arbeitsanstalt. Und bis, ja, eigentlich 69 Auflösung auch die einzige dann. Und auch in dieser Arbeitsanstalt Brauweiler waren zeitweise bis zu 1300 Personen. Ja, kann man sagen, inhaftiert? Weiß ich nicht. Also,
das ist eine Interpretationssache, die ein heutiger Historiker treffen kann, ne? Oder die man unter Umständen treffen kann. Inhaftiert ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu bezeichnen, weil es eine zwangsangeordnete Unterbringung war.
Ja, und die Motive, warum man da reingekommen ist, waren viele. Also es gab Alkohol, es gab Spielsucht, es gab Bettlerei, Schulden, Prostitution, Zuhälterei, aber auch zum Beispiel ja, diese schwer erziehbaren Jugendlichen. Ja, Rosemarie, als die hier war in Brauweiler, war die schon fast volljährig im damaligen Maßstab, weil die damalige Volljährigkeit, ich glaube bis 1975 war es 21.
So lange.
Das war in unseren Augen natürlich dann auch schon eigentlich eine Frau, die trotzdem als jemand damals angesehen war, die nicht für sich sprechen kann, eingesperrt wurde. Als eine Person, die in unseren Augen heutzutage nichts verbrochen hat.
Ich weiß nicht, ob du da nochmal erwähnen
willst. Gehe ich gleich nochmal drauf ein, ja.
Was sie denn getan hat, weil momentan wirkt sie wie eine zufällige 17-Jährige, die man aufgegriffen hat.
Naja, das Ziel solcher Arbeitsanstalten war halt wirklich, weiß ich nicht, was will man da sagen?
Das
Ordnung in die Gesellschaft bringen?
Die Gesellschaft von...
Und nebenbei die Arbeitskraft der Personen, die dort sitzen, ausnutzen? Also man muss sich mal vorstellen, was hier in Brauweiler war, ne? Also wir hatten eine Schneiderei, eine Schmiede, Wäscherei, Ziegelei. Und was haben die Menschen bekommen dafür? Vielleicht mal eine Zigarette am Abend.
Ja,
Und das Interessante ist, wenn man zum Beispiel noch also früher zurückgeht unter den Franzosen, dieses Bettlerdepot, wo ich auch erwähnt habe, da waren auch schon damals Alkoholkranke hier untergebracht. Und es gibt einen Einkaufszettel von 1812, auf dem steht, dass übers Jahr hinaus 3.925 Liter Wein, 40.401 Liter Bier und 133 Liter Schnaps eingekauft wurden. Und das bestimmt nicht für die Wärter. Also selbst damals hat man, ja, weiß nicht, ob als Belohnung oder als Mittel, um die Leute zu besänftigen, auch Alkohol an die Personen, die hier im Depot damals saßen, verteilt.
Getränke mit wenig Alkohol wie schwacher Wein und Bier wurden ja nicht als alkoholische Getränke angesehen.
Ja, aber 133 Liter Schnaps ist auch schon eine Hausnummer.
Auf jeden Fall.
Ja, also es ist halt, du siehst, ich habe irgendwie total Probleme mit diesem Konstrukt der Arbeitsanstalt. Und ja, Brauweiler hat in der Region, glaube ich, allgemein durch dieses Gebilde, was hier entstanden ist, nach der Säkularisierung, einen sehr schlechten Ruf gehabt in der Region. Ne?
Meinst du erst nach der Säkularisierung? Weil das wird hier immer so verkauft, als wäre die Abtei zu Klosterzeiten ein strahlendes.
Okay, ja, das sei mal dahingestellt. Aber vor allem das, was man mit den Personen, die heute auch noch leben, die beziehen sich natürlich eher auf die Arbeitsanstalt. Also dieser Begriff ab nach Brauweil, ich komme nicht aus dem Rheinland, aber man hört das ja immer wieder, dass das immer noch ein gängiger Begriff ist. Ich habe eine interessante Parallele, weil ich komme aus Diepholz in Niedersachsen und da gibt es ein Dorf in der Nähe, 30 Kilometer östlich von Diepholz, Freistadt, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Da gab es sogar einen Film in den letzten Jahren zu. Das war ein katholisches Erziehungsheim, das aber auch ähnliche Probleme hatte und einen sehr, sehr schlechten Ruf in der Region hatte. Und die, warum, das wird in dem Film, glaube ich, ganz gut dargestellt, aber ja, da gibt es halt auch sowas, was so ein Dorf, was einfach einen schlechten Ruf hat, weil da so ein Heim stand. Deshalb kann ich das mit Brauweiler da ganz gut nachvollziehen und dem Ruf in der Region. Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern solche Heime überhaupt sinnvoll waren, was da überhaupt schiefgelaufen ist, dadurch, dass man solche Heime eingerichtet hat, solche Anstalten. Aber ich will jetzt auch nochmal den Sprung zu Rose und Marie machen. Und zwar, ja, Rosemarie saß hier von 52 bis 53 in Brauweiler auch in so einer Anstalt. Und ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt ein prägender Punkt in ihrer Lebensgeschichte, weil sie ja auch schon vorher in mehreren solchen Heimen saß und auch Anstalten und immer wieder ausgebrochen ist. Und irgendwann saß sie halt in Brauweiler, weil kein anderes Heim sie haben wollte, aufnehmen wollte. Und dann ist sie halt zu dem härtesten Heim gekommen und das war halt dann hier in Brauweiler. Und tatsächlich ist sie in Brauweiler auch keine Flucht gelungen. Also sie saß, bis sie dann wirklich freigelassen wurde in Brauweiler fest. Rosemarie Nietribitz. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu jung, um wirklich von ihr gehört zu haben. Aber wenn man mit Älteren spricht, auch Besuchern in Brauweiler und sagt, dass Rosemarie Nietribitz hier saß in der Arbeitsanstalt, dann wissen die sofort, wer gemeint ist. Ich glaube, bei uns ist es nicht zwangsläufig der Fall, aber es gab tatsächlich auch direkt nach ihrer Ermordung, ich greife schon mal ein bisschen vor, ein Kinofilm mit 8 Millionen Besuchern. Die Presse schrieb eigentlich täglich davon. Also ich fange mal nochmal neu an. Rosemarie hat eine ähnliche tragische Lebensgeschichte, glaube ich, gehabt wie dein Kurt, nur auf einer anderen Ebene. Sie wurde 1933 geboren in Düsseldorf und hatte eine tragische Kindheit, weil ihre Mutter war Prostituierte, hat sich nie wirklich um sie gekümmert. Dann hatte Rosemarie auch 2 jüngere Schwestern. Es waren 3 Kinder von 3 verschiedenen Vätern. Und irgendwann im Laufe der früheren Kindheit hat sich das Jugendamt dann eingeschaltet in die Familie und das Sorgerecht für Rosemarie einfach entzogen. Was, glaube ich, auch in diesem Fall richtig war, weil die Mutter, sie war selber 18, als sie Rosemarie bekommen hat und es war keine gewollte Schwangerschaft. Und ich glaube, da stimmte auch einfach schon da nicht vieles nicht. Und deshalb war es der richtige Schritt, das Sorgerecht da zu entziehen. Aber ja, Rosemarie kam halt in diesen Heim, in denen sie kam, nicht richtig zurecht, ist oft dort ausgebüxt, geflohen, schon als junges Kind, bis sie dann 1930 1939 zu einer Pflegefamilie kam in einem Dorf in die Eifel, wo es ihr dann eigentlich sehr gut ging. Also sie kam auch sehr gut mit den Pflegeeltern klar. Sie wurde als aufgewecktes Kind empfunden im Dorf, zwar immer noch ein bisschen frech, aber eigentlich hat alles sehr gut funktioniert. Die Pflegeeltern haben sich auch sehr gut um sie gekümmert, bis es dann 1944 zu einem tragischen Fall kam. Das ist, glaube ich, so der erste Knackpunkt in Rosemaries Leben, wenn nicht der Knackpunkt. Und zwar wurde sie im Alter von 11 Jahren von einem 18-jährigen Nachbarsjungen vergewaltigt. Wir müssen uns mal hineinversetzen. Wir sind 1944, ein Dorf in der Eifel. Das sind die letzten Jahre, Momente des Zweiten Weltkriegs. Wie geht man mit so einer Situation um? Damals, es wurde natürlich totgeschwiegen. Also es wurde nicht aufgearbeitet. Der Junge wurde nicht zur Rechenschaft gezogen. Er wurde auch, man muss zu seiner Verteidigung sagen, auch kurz danach einfach von der Wehrmacht eingezogen und ist an die Front gegangen. Vielleicht war das ja schon auch Bestrafung genug. Aber Rosemarie wurde wirklich im Stich gelassen im Endeffekt. Weil das ganze Dorf wusste davon, was da vorgefallen ist. Aber es wurde darüber geschwiegen. Und sie war 11 Jahre alt und musste damit selber umgehen können. Ja, das Leben von Rosemarie nahm dann natürlich eine unglückliche Wendung. Bereits mit 13 Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war sie im Rotlichtmilieu unterwegs. Zwei Prostituierte waren sehr gute Freundinnen von ihr, die sich dann prostituiert haben, insbesondere auch an die alliierten Soldaten. Und Rosemarie ist dann so in dieses Milieu eingetaucht. Was natürlich ein Skandal im Dorf war. Man hat dann direkt die Schuld auch ihr zugeschoben, dass das sich nicht gehört. Wie kann sie nur dies, das? Man hat überhaupt gar nicht nachgedacht, wie kann es dazu überhaupt kommen. Bis sich dann der Pfarrer des Dorfs eingeschaltet hat, diesen Fall ans Jugendamt gemeldet hat und sie dann wirklich aus dieser Blase Pflegefamilie nochmal entzogen wurde. Und sie kam dann erneut ins Heim, diverse Heime, wo sie sich nicht wohlgefühlt hat, wieder ausgebüxt ist, immer wieder nach Frankfurt gegangen ist, bis sie dann dort 1952 von der Polizei aufgegriffen wurde, zum wiederholten Male. Und das ist halt dieser Punkt, den ich erwähnt hatte. Kein anderes Heim wollte sie. Und sie ist dann in die Arbeitsanstalt nach Brauweiler gekommen, wo sie dann ein Jahr wirklich hier in Brauweiler dann auch verbracht hat. Frage hast du?
Ich bin irgendwie schockiert, weil das hat ja angefangen mit, dass sie fast volljährig ist, als sie nach Brauweiler kommt. Ne, 17, glaube ich. Oder?
Als sie nach Brauweiler kommt, war sie schon 19, glaube ich.
Das heißt, ach so, fast volljährig nach damaligen Maßstäben.
Nach damaligen, also
und man würde,
nach unserer Auffassung war sie volljährig, aber damals halt noch genau. Nicht. Weil es erst ab 21.
Und wir würden ja heute dann so rückwirkend urteilen, alles klar, mit 19 kann man schon als erwachsen bezeichnet werden, als erwachsene Frau. Aber du hast vorhin gesagt, dass das angefangen hat, als sie 13 war, also ein Kind. Einfach nur ein Kind, ohne jegliche Reife, ohne, ja, das hat mich völlig schockiert, deswegen mein Blick.
Ja, also ich will jetzt nicht in die Küchenpsychologie einsteigen, aber es gibt, ich habe mal aus einem anderen Podcast gehört, dass es ja durchaus Maßnahmen gibt, um diese Vergewaltigung irgendwie mit sich selbst, also das zu verarbeiten, weil sie hat ja überhaupt keine Hilfe bekommen.
Ja.
Ne? Beziehungsweise wird einfach totgeschwiegen darüber hinweggesehen, was da passiert ist. Und dass Kinder, denen sowas vorgefallen ist, Sexualverbrechen, die damit selber irgendwie klarkommen müssen, dass das eine klassische, in Anführungsstrichen, Laufbahn ist, die Rosemarie dann abgelaufen, also ja, die dann passiert
das
ist.
Das heißt,
ne?
Weil man, glaube ich, Hypersexualität.
Genau, ja. Und man versucht dann durch dieses Handeln zu verstehen, was da einem zugestoßen ist.
Ne? Aber wie schlimm ist es denn bitte, dass es da einen Markt für gibt?
Ja, gut, das ist halt auch diese Zeit, ne? Bisschen Anarchie, Zweiter Weltkrieg zu Ende. Du wirst da reingezogen durch vermeintliche Freundinnen. Ja, was man kann sich da, glaube ich, als Kind auch nicht gegen wehren, dann im Endeffekt. Ne? Ja. Dazu, was Rosemarie hier in Brauweiler, ja, zu der Zeit gibt es eigentlich sehr wenig. Also ich habe irgendwo gelesen, sie hat Tüten geklebt und es ist halt wirklich die Flucht nicht gelungen. Ich glaube, es ist auch nicht darauf zurückzuführen, dass sie freiwillig hier geblieben ist, weil es ihr so gut gefallen hat, sondern es war, glaube ich, ein Stück weit einfach härter, wirklich, als in den anderen Heimen, wo sie zuvor war. Aber es kam da doch dazu, dass ihr gerichtlich angeordnet die Fürsorgeerziehung vorzeitig aufgehoben wurde und dass sie vor Vollendung ihres 21. Lebensjahr 1953 Brauweiler verlassen durfte und dann wirklich frei war. Ne? Und sie ging dann wieder nach Frankfurt, wo sie sich anscheinend sehr wohl gefühlt hat. Ja, Frankfurt der Nachkriegsjahre, ich glaube, eine aufblühende Stadt. Und da hat sie sich irgendwie wohl gefühlt, wenn sie da eintauchen konnte, in dieses Nachtleben auch da, in dieses Wirtschaftswunder, was da die Anfänge hatte. Und sie arbeitete wirklich dann erstmal weiter als Prostituierte. Und das sehr, sehr erfolgreich. Also ich glaube, sie war als Person sehr pfiffig, wusste durchaus, wie man Karriere machen könnte und hat halt auch ihre Stärken, glaube ich, ausgenutzt. Die Klientel von ihr, das waren Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmer, Politiker, aber der Kundenkreis ging wirklich so weiter, dass da hoch angesehene Personen der Gesellschaft auch verkehrten mit Rosemarie. Das würde dann auch erklären, warum sie sich den Lifestyle, wie sie hatte, auch leisten konnte. Also sie war, glaube ich, stadtbekannt und auch durchaus in der Presse schon damals ein Thema, würde ich sagen. Obwohl jeder wusste, womit sie ihr Geld verdient. Und sie konnte sich, das fand ich eigentlich ganz witzig, weil überall, wo ich über Rosemarie was nachgelesen habe oder auch gehört habe oder gesehen habe, wurde dieser Mercedes SL 190 thematisiert. Und ich dachte, warum? Was ist denn in diesem Auto jetzt so toll? Und weil sie fuhr so einen Wagen, der war, glaube ich, sehr teuer damals, bis ich dann durch Zufall so ein Mercedes 190 SL oder SL 190 gesehen habe. Der stand, ich war irgendwo in den Niederlanden unterwegs, in einem Restaurant essen, und da stand so ein Wagen davor. Und ich den vorher, weil ich es gegoogelt habe, einfach nur sehen wollte, wie dieser Wagen aussieht. Also das ist so ein Cabrio. Und als ich diesen Wagen live gesehen habe, dachte ich, holla die Waldfee, das ist aber echt schick. Obwohl ich mich eigentlich überhaupt nicht für Autos interessiere, aber es macht schon einen Eindruck. Ne?
Ich habe gerade gegoogelt, und sehr schick.
Ja, und sie ist halt quasi mit diesem Wagen auch auf Kundenfang gegangen. Ne? Also sie war halt nicht diese klassische Prostituierte, die sich irgendwo hingestellt hat und angesprochen wurde, sondern sie ist auf die Leute aktiv zugegangen. Sie hatte auch keinen Zuhälter, hatte kein Freundinnenhaus, wo sie dann aktiv war, sondern es war alles in ihrer eigenen Wohnung, die auch sehr nobel war, Neubau, damals mit Fußbodenheizung, spielt gleich auch nochmal eine Rolle. Ich wusste gar nicht, dass es in den 50er Jahren schon Fußbodenheizung gab. Aber es ging ihr sehr gut.
Wenn es zu Römerzeiten schon gab, dann kriegen wir es auch hin.
Okay. Naja, auf jeden Fall ging es ihr sehr gut. Ich meine, dass man in heutigen Verhältnissen die Jahreseinnahmen beziffern würde auf eine hohe sechsstellige Eurosumme. Also ihr ging es sehr gut. Der Presse wurde von ihr geredet, die Nitribit hieß sie damals allgemein und sei ihr halt gegönnt, ne?
Absolut.
Und dann kam es aber zu einem sehr, sehr tragischen Fall, wie wir schon wissen. Und zwar wurde Rosemarie ermordet. Sie wurde leider auch nur, muss kurz nachrechnen, glaube ich, 24 Jahre alt. Und zwar, der Todeszeitraum wurde, glaube ich, nie richtig festgelegt, aber sie wurde entdeckt am 1. November 1957. Und zwar kam es dazu, dass ihre Haushälterin bemerkt hat, dass sie nicht an die Tür geht, dass Brötchentüten, die geliefert wurden, einfach seit mehreren Tagen nicht abgeholt wurden vor der Haustür. Daraufhin hat die Haushälterin die Polizei beständigt, die dann die Tür aufgebrochen haben und Rosemarie bereits in einem stark verwesten Zustand dort aufgefunden haben in der Wohnung. Wenn man sich mit dem Fall auseinandersetzt und ein bisschen googelt, dann findet man auch tatsächlich Bilder von diesem Verwesungszustand. Und Bettina, du kannst dir nicht vorstellen. Es war ja eine sehr, sehr hübsche Frau, ne? Mhm. Und auf, ja, also unerkenntlich dieser Verwesungszustand. Das hängt mit dieser Fußbodenheizung zusammen, weil die voll aufgedreht war. Der ist natürlich stark fortgeschritten. Und die Polizisten, die da reingekommen sind, haben sofort die Fenster aufgerissen. Was dann im Nachhinein ein großer Fehler war, weil man dann diesen tatsächlichen Todeszeitpunkt nicht mehr ermitteln konnte. Weil das hängt irgendwie mit der Temperaturmessung zusammen. Und ja, das ist halt der erste, würde ich sagen, auch Punkt, warum dieser Fall nie wirklich aufgeklärt wurde, weil man nie wirklich festgestellt wurde, okay, wann wurde sie denn im Endeffekt ermordet? Ja. Es kam dann auch zu anderen Ermittlungsfehlern, unter anderem waren viel zu viele Ermittler in der Wohnung zum gleichen Zeitpunkt. Dann kam auch relativ schnell die Presse dazu. Man hat einen Hut am Tatort gefunden, woraufhin man dann wirklich auch die Ermittlung konzentriert hat, bis sich dann herausgestellt hat, dass das ein Hut eines Ermittlers war. Man hat Zigaretten aus dem Fenster geschmissen, wo man dann natürlich auch vielleicht anhand der zuvor dort liegenden Kippen vielleicht feststellen hätte können, ob das nicht vielleicht auch eine Kippe des Täters war, aber dann lagen viel zu viele Kippen da. Und also es waren wirklich krasse Ermittlungsfehler, die da schon am Anfang des Ermittlungsprozesses begangen wurden. Naja, und dann sind auch zunehmend Beweismittel einfach verschwunden, weil man natürlich vor Ort auch sehr viele Beweismittel gefunden hat, die auf das Klientel von Rosemarie zurückzuführen waren. Also ich sag mal ein paar Namen. Ich glaube, die bekannteste Persönlichkeit, der heutzutage noch ein Name ist, war Gunter Sachs. Mhm. Ja. Aber auch sowas wie saudische Prinzen, Harald von Bohlen und Halbach. Das war der kleine Bruder von, ja, kennst du die Person?
Nein. Ich kenne mich im deutschen Adel nicht aus.
Ja, Alfred Krupp.
Ja.
Sagt ihr das was? Genau, das ist der kleine Bruder von Alfred Krupp. Mhm. Also Kruppstahl.
Ich wusste gar nicht, dass das eine
Großindustrielle
Adelsfamilie ist. Aber.
Unter anderem auch Harald Quandt, auch Großindustrieller. Und das war der Stiefsohn von Josef Goebbels.
Lauter sympathische Menschen.
Ja, sehr sympathische Menschen, auf jeden Fall. Und ja, also es ging wirklich durch die High Society von Frankfurt. Klar wurde da auch in dieser Richtung ermittelt, aber diese High Society hat, glaube ich, durchaus auch Einfluss auf die Ermittlungsarbeit. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sehr, sehr viele Ermittlungsakten oder Verfahren einfach ja im Sande verlaufen sind, beziehungsweise sie sagten auch verschwunden sind im Laufe der Zeit. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Verdächtige. Da gab es auch ein Tonband, was irgendwie gelaufen ist, angeblich während der Tat, was sich dann als Trugschluss ergeben hat, weil das ganz andere Aufnahmen waren und solche total viele Ungereimtheiten. Komischerweise hatte von den prominenten Leuten am Ende jeder ein Alibi. Und aufgrund der Tatsache, dass einfach der Todeszeitpunkt nicht festgestellt wurde, konnte der Tathergang ja auch nicht wirklich rekonstruiert werden. Man hat sich dann irgendwie auf den 29. Oktober geeinigt, dass Rosemarie dort gegen 17 Uhr wahrscheinlich im Rahmen eines Kampfes zu Tode gekommen ist. Also man hat versucht, den Tag irgendwie zu rekonstruieren, und zwar hat man damit begonnen, dass um 13 Uhr Heinz Pohlmann, das war so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Freund von Rosemarie, aber auch gleichzeitig ein Aufpasser, der auch so im Dunst von Rosemarie sich bewegt hat, natürlich auch von ihrem Reichtum profitiert hat. Er hat sie besucht gegen 13 Uhr und hat da schon mitbekommen, dass Rosemarie einen Streit hat mit ihrer Haushälterin, die sie dann später ja nicht gefunden hat, aber der Polizei gemeldet hat. Um 14 Uhr soll sie dann letzten Kunden gehabt haben, hat danach noch einen Reisbrei gegessen, den ihr der Pohlmann gekocht hat, und hatte eigentlich um 17 Uhr einen Termin an der Autowerkstatt, wo sie dann nie aufgekreuzt ist. Also man ist dann davon ausgegangen, dass dieser Mord vor 17 Uhr begangen wurde. Und man hat den Mord an sich so rekonstruiert, dass ein Streit sich ergeben hat, dann kam es zu einem Kampf, Rosemarie einen Schlag mit einem Aschenbecher auf den Kopf bekommen hat, dann aber noch nicht tot war und dann im Nachgang erwürgt wurde von hinten. Auffällig ist, dass Rosemarie in ihrer Wohnung eigentlich immer ihr ganzes Geld aufbewahrt hat, weil sie kein Bankkonto hatte und von diesem Geld war keine Spur. Also es kommt halt noch hinzu, dass eigentlich dieser Mord mit einem Raub verbunden war.
Was ja eigentlich gegen einen der High Society.
Genau, das spricht natürlich schon gegen die High Society, aber wer nimmt dann, also man hat es dann irgendwie auf die Summe von 20.000 Mark gekommen, die da hätte liegen müssen.
Sehr, sehr viel für die damalige Zeit.
Also. Sehr viel für die damalige Zeit und ich glaube, das nimmt dann jeder einfach mit.
Ja, stimmt schon.
Ja, aber natürlich spricht das schon gegen die High Society. Wenn man sich mit diesem Fall auseinandersetzt, ja, einer der Verdächtigen war wirklich dieser Harald von Bohlen und Thalbach, weil er hat da schon eine sehr, sehr enge Verbundenheit zu Rosemarie. Also ich glaube, das war schon wirklich so ein bisschen Liebe. Sie haben sich gegenseitig Liebesbriefe geschrieben und damit kokettiert, dass sie mal heiraten werden, was dann aber nicht ging, weil er natürlich als ein sehr hoch angesehener Mensch der High Society mit einer Prostituierten, das funktioniert halt nicht, ne? Und kann natürlich auch sein, dass das irgendwie in dieser Richtung ging, der Mord. Er hatte aber dann wirklich ein Alibi, zwar auch nicht ein wasserdichtes, aber er hatte eins. Man hat dann auch irgendwie in die Richtung versucht zu ermitteln, dass das vielleicht auch ein Mord im Rahmen des Rotlichtmilieus war. Konkurrenz, die Mafia, andere Zuhälter oder sowas, ne? Ja, aber es ist auch alles im Sande verlaufen und im Endeffekt wurde wirklich von dieser High Society keiner richtig beschuldigt. Als Hauptverdächtiger wurde dann Heinz Pohlmann auserkoren, also der Freund von Rosemarie. Kurz zu Heinz Pohlmann, er war 34 Jahre alt zum Zeitpunkt von Rosis Tod. Er war auf jeden Fall Polizei bekannt, allein durch die Tatsache, dass er homosexuell war, was damals ja schon ein Verbrechen war. Er selbst hat sich nur als 30% homosexuell bezeichnet, aber ich glaube, nur um es irgendwie zu retuschieren.
Ja,
oder
er war halt bi, ne? Das, also, ist ja. Ja, wurde ja damals vielleicht dann auch nicht ernst genommen.
Ja, also er hat sich auf jeden Fall in den gleichen Kreisen bewegt wie Rosemarie, hatte nicht so viel Geld wie Rosi, war vielleicht deshalb auch ein bisschen neidisch auf sie, aber Rosi war schon so weit, glaube ich, auch ja Arbeitgeber von Pohlmann, ne?
Hat vermittelt.
Weil er dadurch, ja nicht vermittelt, aber er hat halt auf sie aufgepasst, so mehr oder weniger, ne? Also er kannte ihre Kunden und hat so, glaube ich, mal ein Auge drauf geworfen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, was da passiert. Und es gibt tatsächlich auch Berichte davon, dass er an den Aktivitäten, die da zugange sind, auch teilgenommen hat. Ja, also. Er war bekannt als relativ brutal, als Hochstapler und ja, also schon jemand, der auch oft Geldnot hatte, vorbestraft war. Und zum Zeitpunkt von Rosis Tod hatte er tatsächlich Schulden von 18.000 Mark. Und das gleicht ja schon irgendwie mit der Summe, die dann fehlte in der Wohnung. Und tatsächlich hat Heinz Pohlmann kurz nach der Tat seine Schulden beglichen und meinte dann, ja, das Geld kommt von einer Tante, die gestorben ist, war dann geerbt, dies, das, ne? Also schon sehr, sehr komisch. Er wurde aber tatsächlich erstmal auch nicht weiter verfolgt als möglicher Täter, sondern ihm wurde erst 3 Jahre nach der Tat, 1960, die Anklage gestellt, wo es dann auch zum Freispruch kam.
Weil nicht genügend Beweise oder weil irgendwas
eindeutig genau, dagegen? Weil die Beweislast war zu gering und man hat dann schon irgendwie gesagt, gut, er hat vielleicht das Geld genommen, aber man sieht in ihm keinen Mörder. Ja, und dann gab es so andere Sachen. Also bereits während seiner Haft, weil er wurde vorher natürlich auch schon in Haft genommen, hat er, also kurz nach dem Tod von Rosemarie, einen Deal gehabt mit der Zeitschrift Quick. Sagt dir die Zeitschrift was? Ich glaube, ja, damals auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Auflage. Und dort hat er über Rosis Leben in einer Kolumne berichtet. Okay. Und wurde dann aber diese Rechte an den Veröffentlichungen, beziehungsweise er wurde aus diesem Deal rausgekauft von der Familie Krupp, weil die dann Angst hatten, dass da irgendwas zu Tagelicht kommt, was denen als den Familienruf schädigen könnte. Ne? Also es ist auch so schon so eine Sache, so weil er das über so frei berichten wollen würde, wer als Täter in Frage kommt, zieht schon so ein bisschen seine eigene Täterschaft in Frage, würde ich mal sagen. Andererseits ist er ja schon eine sehr, sehr zwiespältige Persönlichkeit. Ja, aber das, wie gesagt, das ist, sei mal dahingestellt, ne, ob er jetzt der Täter. Für mich ist es halt immer noch Täter Number One, also Staatsfeind Nummer Eins in diesem Fall, aber es gibt so viele Ungeheimheiten in diesem Fall, wo man eigentlich sagen kann, man wird es nie herausfinden, weil im Endeffekt sind sehr, sehr viele Beweismittel verschwunden. Man hat tatsächlich erst vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2013, noch Akten gefunden im Rahmen eines anderen Kriminalfalls. Da wurden 2013 in Frankfurt ein Altpapierhändler im Rahmen einer Ermittlung aufgegriffen und der hatte bei sich zu Hause 22 Ermittlungsakten im Fall Rosemarie zu Hause, wo unter anderem die Befragung von Harald von Bohlen und Thalbach dokumentiert war. Dort stand zum Beispiel auch in den Akten, dass am Tatort eine Weinflasche gefunden wurde mit Fingerabdrücken von Bohlen und Thalbach. Die ist dann auch irgendwann verschwunden, einfach mal 60 Jahre später wiedergefunden worden. Ja, und es gab durch diesen großen Fall, der in den Medien natürlich auch sehr publik gemacht wurde und aufgearbeitet wurde, und sowas gab es vorher in dieser biederen Bundesrepublik nicht. Ja. Und insgesamt gab es, glaube ich, 25.000 Seiten an Ermittlungsunterlagen.
Oh, krass.
Da steigt kein Mensch mehr durch, ne? Durch diese potenzielle, also durch diese Breite der großen Menge an potenziellen Tätern.
Ja,
ja, es ist, glaube ich, der klassische Fall eines Cold Cases halt. Ne?
Ich habe mir gerade gedacht, dass dass ich nicht zweifle, wenn einer aus der High Society das war, dass der Fall dann auch heute noch unaufgeklärt bliebe, wenn er heute passieren würde, weil ich glaube durchaus, dass, das ist meine persönliche, ganz persönliche Ansicht, dass die Menschen da teilweise so viel Einfluss auch auf die Ermittlungen nehmen können, dass das im Sande verläuft, wenn die sich selbst oder ihre Familie schützen müssen. Aber wenn man damals DNA-Techniken gehabt hätte oder Beweismittel aufgehoben hätte, die man heute DNA-technisch untersuchen könnte, das wäre, glaube ich, so ergiebig einfach. Also
ich wüsste halt auch so überhaupt nicht, wo ich beginnen sollte bei einer Aufarbeitung des Falls, ne? Weil es einfach so viel Ungereimheiten gibt. Auch diese ganzen Ermittlungsfehler, dann auch das Polizeipräsidium, das sich auch immer verstrickt hat in oder sich selber widersprochen hat. Und nachdem die Tat da aufgedeckt wurde, Beweismittel entfernt hat, um diese High Society zu schützen. Also Rosemarie hat ein Notizbuch, wo sie alle ihre Freier zwar kodiert, aber aufgelistet hat. Ne? Ich glaube, man wollte das primär vor der Presse schützen, um auch die Ermittlungen da nicht zu behindern. Aber ja, es einfach so viele No-Gos. Ne? Auch anscheinend dieses Fenster öffnen, was so ein klassischer Anfängerfehler ist. Ne?
Es gibt einen ganz ähnlichen Fall oder nicht so ähnlich, aber doch ähnlich, über eine Prostituierte in L.A. Die wurde auch ermordet. Und die ist nicht wie Rosemarie alleine geblieben, sondern hat ihr eigenes, wie ist der politisch korrekte Ausdruck dafür, für Freudenhaus oder
Bordell.
Sie hat ihr eigenes Bordell aufgemacht und da alles richtig zu machen, ne? Was ihr selber gefehlt hat, als sie jünger war. Und die hatte ein Notizbuch mit ihren, mit den Freiern und Kunden, das auch ihr Schutzschild war. Und nachdem ihr das geklaut wurde, oder es wurde ihr geklaut, als sie ermordet wurde, weil das ihr Druckmittel war gegen alles. Und da sehe ich gerade schon auch irgendwie eine Parallele.
Ja, wobei, da ist ja Rosi, weißt du eigentlich, dass das Lied Skandal im Sperrbezirk auch auf Rosemarie Niedrewitt. Ja, das nur am Rande. Ja, aber sie hat ja ihr Buch tatsächlich auch kodiert, ne? Also es wäre jetzt nicht, wenn es da rumliegt, von der Presse sofort ersichtlich, was für Kunden sie hat. Aber nochmal zum Thema, dass sie relativ pfiffig war, ne? Aber
der Code da drin war ja bestimmt nicht so kompliziert, dass jemand anders pfiffig ist, den ich auch hätte knacken können. Also.
Ja. Ja, und ich wüsste, auch wenn der Pohlmann für mich als Verdächtiger Nummer 1 auftritt, einfach weil er eine sehr zwielichtige Persönlichkeit ist und dem ich sowas auch zutrauen würde, kann man nicht vollends ausschließen, dass jemand aus dieser High Society, die da doch am Werke war. Vor allem, weil man von offizieller Hand so viel Rückendeckung bekommen hat, was ja auch verdächtig ist.
Und wenn die sich eingeredet haben oder darauf versteift waren, dass Pohlmann das war und das dann trotz Anklage nicht beweisen konnten, ist halt schon auch dann irgendwie schwierig, ne? Also, weil ich habe das Gefühl, in den 50er Jahren gab es Verurteilungen mit weniger Beweisen.
Ja, und Pohlmann hat halt das Ass im Ärmel. Er wusste halt alles. Er wusste ja über alles Bescheid, was Rosemarie da gemacht hat. Und damit wollte er schon mal an die Presse gehen. Also er hat auf jeden Fall ein Druckmittel gehabt. Ja. Um sich da rauszukaufen muss. Man kann natürlich auch sagen, ähnlich wie bei deinem Fall war es kein geplanter Mord, wovon ich natürlich ausgehen würde bei Pohlmann, dass es einfach im Streit passiert ist. Rosemarie hatte unter ihrem Kopf, als sie gefunden wurde, auch ein Kissen.
Ah, okay.
Also vielleicht ist der Täter auch davon ausgegangen, dass sie gar nicht tot ist.
Oder ist halt so ein Zeichen von Reue, ne? Also das
Reue, Zuneigung.
Genau, ja. Also von Verbindung, dass es nicht jetzt irgendein Freier war, sondern einer, dem sie wirklich was bedeutet hat.
Ja, also es ist ein sehr, sehr spannender Fall und ich glaube deutschlandweit in dieser Dimension einzigartig, vor allem in dieser Zeit. Ne? Vor allem, man hat ja diese Adenauerzeit, so eine sehr prüdes Nachkriegsdeutschland, klassische Rollenverteilung, eine Patriarch, Hausfrau, Mutter und Medien, die das so krass aufgreifen, sich darauf stürzen. Also allein dieser Kinofilm, der ein paar Jahre danach rausgekommen ist mit 8 Millionen Besuchern.
Ja.
Neid, Erstaunen, Faszination, die diese Person, Rosemarie Niedrewitt, hatte. Also für mich so ein bisschen die deutsche Marilyn Monroe. Da gibt es auch unfassbar viele Parallelen. Auch, glaube ich, in dem ungeklärten Ableben der Person. Da gibt es ja auch bei Marilyn Monroe mehrere Theorien, wie es dazu gekommen ist. Auch Verstrickung in die High Society.
Ja, natürlich.
Und sehr tragische Fälle, auch zu dem Fall von dir. Ne? Da gibt es ja schon einige Parallelen, wo man sich fragt, okay, wo hätte Rosi oder Kurt
wobei
die andere Richtung nehmen müssen?
Ich nochmal sagen möchte, dass die beiden ja sich nicht ähnlich entwickelt haben, weil Rosemarie hat eigentlich selbst nie etwas verbrochen. Meiner Meinung nach, also zumindest von dem, was ich heute gehört habe, ne? Also, und zum Straftäter zu werden ist natürlich, oder später dann zum Mörder.
Nee, klar, aber durch diese Kindheit, die Zeit in der Arbeitsanstalt, im Heim.
Die waren ja sogar gleichzeitig da. Also ich meine, man muss sagen, dass hier die Mädchen und Jungen, also die Frauen und Männer natürlich strikt voneinander getrennt gehalten wurden. Aber 1952 ist Kurt ins Fürsorgeheim gekommen, war 4 Jahre jünger als Rosemarie, aber die waren gleichzeitig hier. Das ist verrückt.
Das ist wirklich verrückt, ja. Naja, also tragisch auch, dass Rosemarie nicht vollständig beerdigt wurde. Das ist auch noch sowas, was mich total irritiert hat an diesem Fall. Also sie wurde in Düsseldorf begraben, aber ohne Schädel, ohne Kopf, weil er abgetrennt wurde, erst als Beweismittel, weil sie ja, bevor sie erdrosselt wurde, von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Und dann wurde ihr Schädel zu Lehrzwecken erhalten, später in einem Polizeimuseum aufbewahrt und erst 2008 mit ihr begraben. Also es ist, glaube ich, so, dass das i-Tüpfelchen auf dieser tragischen Geschichte dieser Persönlichkeit.
Ich frage jetzt nur noch mal nach, bevor ich mich darüber aufrege. Das hat sie so nicht selbst verfügt.
Natürlich nicht.
Gut. Wie kann man nur gegen den Willen, deinen Kopf nach deinem Tod zu Lehrzwecken verwenden? Was ist das für ein abartiges Verhalten?
Ja, das ist... Ich weiß halt auch nicht, also ich fühle so mit dieser Person, ne, weil als 11-jähriges Mädchen vergewaltigt werden, auch vorher hat schon so vieles nicht gestimmt, ne?
Ja.
Keine Unterstützung kriegen, dann sich irgendwie doch fangen im Leben.
Ja. Ich meine, ist ja eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es läuft mit Sicherheit in dieser Sparte sehr, sehr viel falsch. Aber wenn sie da so selbstbestimmt war, ich meine, natürlich kann man fragen, hatte sie überhaupt eine Wahl, etwas anderes zu tun? Hätte sie das vielleicht lieber getan? Klar, alles berechtigte Einwürfe, aber im Endeffekt hat sie ein selbstbestimmtes Leben geführt und hat damit niemandem geschadet.
Ja, man kann halt nur noch sagen, dass diese Heime, aus denen sie ja immer wieder ausgebrochen ist, bestimmt nicht förderlich waren für ihre Entwicklung. Ja.
Definitiv.
Dass man da hätte auf jeden Fall einen anderen Weg gehen können oder müssen.
Ja. Klar, das meinte ich gerade mit, dass man nicht genau weiß, ob sie überhaupt etwas anderes hätte tun können. Ne? Also, weil ihr dazu einfach nicht die Werkzeuge, die sozialen Werkzeuge an die Hand gegeben wurden oder die Bildung, ja, Stabilität im Leben, die Ressourcen dafür.
Ja, also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, ihr könnt sich intensiver mit diesem Fall ein bisschen auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, da gibt's massig an Sachen. Auch sehr gute Dokumentation im Fernsehen.
Wo sind die denn?
Also von CDF gibt's auf jeden Fall was, habe ich gesehen. Ich glaube auf Arte auch. Man findet es auf jeden Fall bei YouTube. Und Podcasts gibt's auch dazu. Ja, und dann kann man selber miträtseln, wer war denn jetzt der Täter? Vielleicht war es auch jemand, den keiner auf dem Schirm hat. Das werden wir nie erfahren, leider.
Ja, deswegen ist so wichtig, oder ne, deswegen wurden jetzt vor allen Dingen in den letzten 20, 30 Jahren so viele Fälle noch aufgeklärt, nämlich die Fälle, wo die Beweismittel aufbewahrt wurden und wo man dann eine DNA-Analyse rausmachen konnte. Echt viele.
Ja, und da stellt man sich die Frage, was ist mit diesen ganzen Ermittlungsakten passiert, wenn die nach 60 Jahren bei einem Altpapierhändler auftauchen? Ja?
Absurd ist das.
Wo teilweise, also da war sogar noch ein Schamhaar mit enthalten in diesen Akten. Und das waren ja auch wichtige Akten, weil Harald von Bohlen und Thalbach ja einer der Hauptverdächtigen am Anfang war. Zwar so unterm Schreibtisch, ne, aber schon auch einer, der, glaube ich, mehr oder weniger deutlicher unter die Lupe genommen werden musste als andere. Ja, und diese Sache mit Pohlmann, also sehr, sehr, sehr komisch, was da alles gelaufen ist. Also er war in der Wohnung an dem Tag, wo sie ermordet wurde. Er verstrickt sich in Aussagen.
Ja, das mit dem Geld ist halt super auffällig, ne?
Ja, es kann sein, dass er danach in der Wohnung war, nach der Tat das Geld mitgenommen hat, klar. Aber warum meldet er es dann nicht der Polizei?
Ja.
Aus Angst, selber verdächtig zu werden. Kann natürlich sein. Aber irrational gehandelt haben da auf jeden Fall sehr viele Personen. Und das kann halt einem nur leid tun, dieser jungen Frau gegenüber.
Auf jeden Fall.
Ja, schade, dass es da nicht mehr gibt zu ihrer Zeit in Brauweiler, würde mich schon interessieren.
Ja.
Ich finde es halt erschreckend, allein diese Tatsache, dass kein Heim sie aufnehmen wollte und dann kommst du nach Brauweiler. Ein bisschen ja und kannst überall fliehen, aber hier nicht.
Ja, weil es eben nicht nur Fürsorgeeinrichtung war, sondern auch Arbeitsanstalt. Das wurde ja auch getrennt. Und dadurch, dass es die Arbeitsanstalt gab, waren hier eben die Sicherheitsvorkehrungen so hoch noch.
Ja, bis 69.
Ja, das ist gruselig auf jeden Fall. Auch an allen anderen Stellen wird es nach und nach geschlossen und in Brauweiler denkt man sich, ja, wir machen hier weiter, das ist eine gute Angelegenheit, Zwangsarbeit feiern wir.
Danach wurde es ja nicht unbedingt besser. Vielleicht gibt es dazu auch noch mal eine Folge.
Ja, bestimmt von Richard. Der ist da Experte für. Wir reden vom Landeskrankenhaus für Psychiatrie, das hier 9 Jahre lang nach der Arbeitsanstalt war und über ähnlich glückliche, Achtung, Sarkasmus, Schicksale aufweist.
Ich finde es halt bemerkenswert, dass man diese Institution, Arbeitsanstalt, in welcher Form auch immer, das hatte ja mindestens in einer ähnlichen Form fast 150 Jahre Bestand.
Ja.
Und dass man über diese 150 Jahre, also vor allem mich erschreckt halt, dass das wirklich nach dem Krieg auch noch aufgegriffen wurde, diese Form. Dass man nicht bemerkt hat, dass es durch solche Fälle, weil solche Fälle gab es bestimmt vorher auch schon, nicht funktioniert, was man da bezwecken will. Ja.
Es hat halt eine Mentalitätsveränderung benötigt, ne? Dass Abschreckung und Brutalität im Sinne von
Disziplin, militärischer Drill zur Zeit der Preußenzeit etc. pp. Na, später glaube ich auch unter den Werten.
Genau, dass es halt nicht zur Wiedereingliederung, zur erfolgreichen Resozialisierung beiträgt, sondern dem schadet. Und das ist ja heutzutage immer noch nicht bei allen angekommen. Und es ist auch in manchen, in Anführungszeichen, erste Weltländern noch nicht angekommen, dass das nicht funktioniert und dass Länder, die vollkommen auf Resozialisierung setzen, auf sinnvolle Resozialisierung setzen, wie die skandinavischen Länder, die niedrigste Rückfallquote haben. Ich weiß auch gar nicht, wie man da nicht zu dem Schluss kommen kann, dass das vielleicht sinnvoll ist. Also das ist absurd.
Ja, frei nach dem Motto, haben wir schon immer so gemacht. Ne?
Ja, hat schon immer so nicht funktioniert und deswegen soll es auch weiterhin so nicht funktionieren. Absurd, wirklich absurd.
Gut, hat ja gepasst mit unseren Themen.
Ja.
So gemeinsamer Nenner, Arbeitsanstalt, Heim, Erziehungs.
50er Jahre.
Ja, ich find's wirklich bemerkenswert, dass das sich so durch die Geschichte gezogen hat.
Mhm.
Und quasi erst vor kurzem beendet wurde.
Ja, klar.
Und dass so viele Menschen darunter leiden mussten, in welcher Form auch immer. Beziehungsweise das Eingriff in deren Leben.
Ich stelle mir das auch so verrückt vor. Unsere Eltern, als die jung waren, gab es die Arbeitsanstalt noch. Also das kommt mir immer vor wie so ein Medium aus einer anderen Zeit. Aber es liegt nur eine Generation zurück für uns.
Ja, definitiv. Ja. Okay, Bettina, ich glaube, es war eine sehr lange Folge.
Ja, sehen wir mal, was nach dem Schneiden noch übrig ist.
Es muss auf jeden Fall einiges geschnitten werden. Die Zuhörerinnen werden nie davon erfahren, was nicht reinkommt.
Ja.
Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich nehme mich dann, glaube ich, als Zuhörer mehr oder weniger zurück.
Mhm.
Und ansonsten Klappe zu. Klappe. Machen wir die Tür zu.
Ja. Wir machen die Tür zu. Tschüss.